Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Wenn deine Beine hören niemals auf, wir machen Giro, wir machen Giro.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Parallelwelten und wie jede Folge starten wir verspätet, weil Rick Zabel mal wieder zu spät dran ist, weil er ein vielbeschäftigter Mensch ist. Hallo erstmal Rick. Es ist 20.56 Uhr. Rick hat mich von 19 Uhr auf 19.30 Uhr, von 19.30 Uhr auf 20 Uhr, von 20 Uhr auf 20.30 Uhr vertröstet. Jetzt ist es fast 9. Ich will ins Bett. Und der junge Mann macht sich vor mir in der Unterhose bequem.
Es tut mir leid.
Hast du wirklich keine Hose an?
Nee, ich habe nur eine Unterhose an.
Tja, sowas muss ich mir antun an einem Dienstagabend.
I'm sorry. Sehr komischer Winkel auch, wie wir aufnehmen. So guckst du von oben auf mich herab.
Ja, total. Soll ich mal ein Foto machen von dir in Unterhose, wie ich auf dich herabschaue?
Ja, mach das gerne mal. Also, herzlich willkommen jetzt auch nochmal in aller Förmlichkeit an alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Ja, wir waren in so einem kleinen Dilemma. Entweder wir haben heute aufgenommen oder wir hätten heute aufgenommen oder halt gar nicht. Von daher haben wir uns da entschieden, okay, wir machen das heute Abend noch. Ich hatte einen stressigen Tag, ich hatte viel zu tun. Trotzdem nehmen wir jetzt noch Podcast auf, weil wir mal die Pre-Race-Feelings einfangen wollen vor rund um Köln, vor meinem letzten Rennen. Aber natürlich auch so ein kleines Giro d'Italia-Update machen. Das sind ja jetzt auch schon 2 Wochen vergangen. Und ja, deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt so eine kleine Stichprobe in der aktuellen Woche und machen eine kleine Folge für euch, weil sonst hätten wir es erst vielleicht nächste Woche geschafft und dann hätten wir das alles nachbereiten können. Aber so ist ja vielleicht ein bisschen cooler, dass wir jetzt davor drüber reden und dann danach nochmal.
Ja, dass sich das Thema Wetter so ein bisschen durch unseren Podcast zieht, können wir eigentlich damit direkt starten, denn ich bin kurz vor dem massiven Regenschauer in Köln nach Hause gekommen, bin nur so ein bisschen nass geworden, aber nicht klatschnass, um dann beim Giro zu sehen, dass es in Köln wettertechnisch noch relativ gut aussieht. Die hat es auf jeden Fall schlimmer erwischt. Da war es nass, da war es kalt, da war es eklig.
Ja, hol mich kurz ab. Ich habe nur so überflogen, dass es wohl einen Fahrerprotest gab, der irgendein Passwort rausgenommen hat. Hast du das mehr verfolgt?
Jein, also ich kam, die Etappe war ja schon in vollem Gange, als ich von der Arbeit zurückkam. Ich habe dann nur durch Instagram gescrollt, als ich auf dem Sofa saß und habe dann gesehen, dass die Bora-Fahrer vom Teambus irgendwie vergessen wurden. Also der Teambus war schon abgefahren, das lag aber wohl daran, so erkläre ich mir das zumindest, dass der Start geplant war, der Start dann aber verlegt wurde auf die Strecke. Ich hatte mir zumindest Sonntag das Profil angeschaut von der Etappe heute und da war eigentlich Abfahrt, Flachstück, Finale und dazwischen glaube ich trotzdem nochmal ein Anstieg. Ja, Umbreipass meine ich.
Ja, und der wurde rausgenommen.
Und die sind dann einfach nur eine 120 oder 118 Kilometer lange Etappe mit einer Bergankunft gefahren. So
nur.
Meine Info.
Nur nach 2 Wochen nur 120 Kilometer gefahren, ey. Die Jungs
ja,
haben es gut.
Bei den Zahlen, an die wir uns gewöhnt haben, ist es ja wirklich eine Kurzetappe.
Ja. Also ich habe es auch so mitbekommen, dass gestartet wurde, aber Fahrerprotest war 100% der Fahrer haben wohl dafür gestimmt, dass dieser Pass rausgenommen wird. Und dann wurde, glaube ich, auch wieder mal, ich bin auch mal Giro-Etappe gefahren, wo das spontan war. Alle zum Start, dann wieder alle zurück in die Busse, dann wieder weitergefahren und dann nochmal ein erneuter Start. Giro Casino, so ist es halt nun mal in Italien. Alles nicht ganz so gut geplant wie in Frankreich bei der Tour de France, aber dafür viel Amore. Amore infinito. Und krasses Rennen auf jeden Fall. Ich habe es dann, das Finale habe ich wiederum gesehen. Poggi gewinnt seine 5. Etappe, meine ich.
Ja.
Geisteskrank, was der Junge abliefert. Also wirklich, fehlen einem die Worte. Und auch gefühlt, der fährt sich warm für die Tour. Ich lege mich jetzt schon fest, der holt das Double. Der macht es wie Pantani 98.
Ja, aber ich glaube, diesmal oder heute hat er zum ersten Mal nur ungern gewonnen. Also ich glaube, hätte Martinez
ihn kalt war.
Naja, hätte Martinez ihn von hinten gejagt, dann hätte er gerne den Giulio Pellizzari gewinnen lassen, dem er ja dann auch noch im Ziel sein Jersey geschenkt hat und noch ein sehr rührendes Zielinterview gegeben hat über ihn, weil sie irgendwie 2019 bei Strade Bianche ein Bild zusammen gemacht haben und er dann so, ja, da war er noch ein kleiner Junge. Ach, ich war eigentlich auch noch ein kleiner Junge. Aber dass er sehr beeindruckt wäre von ihm beim Giro und dass er ihm auch zutraut, diese Woche noch eine Etappe zu gewinnen. Und ich glaube, er hätte ihm gewünscht, dass er heute schon die Etappe gewinnt, aber musste dann doch noch ein bisschen Vorrang machen.
Das ist ja eine mega schöne Story. Also siehst du, es lohnt sich auch manchmal nicht direkt nach dem Zielanlauf den Fernseher abzuschalten. Dann bekommt man noch die Side-Stories mit, so wie du.
Ja, oder man hat eine nette Podcast-Kollegin oder einen guten Radsport-Podcast, der einem die Side-Stories dann noch präsentiert.
Ja, oder so. Deswegen, lass uns doch mal, wir haben noch gar nicht so richtig über den Giro geredet, oder?
Doch, wir haben letzte Woche schon ein bisschen über den Giro geredet. Wir haben darüber geredet, dass wir Poggi eigentlich ab jetzt alles zutrauen, aber du noch prophezeit hast, dass er trotzdem manchmal einbricht, meine ich mich zu erinnern.
Nee, da musst du, also das habe ich, ja, also auf der anderen Seite, was interessiert mich mein Geschwätz von letzter Woche? Ich weiß es auch nicht mehr genau. Lass uns jetzt auf jeden Fall nochmal über den Giro reden. Ich meine, gut, der Giro d'Italia ist gleich Tadej Pogacar momentan, also der Junge reißt halt einfach alles ab und komplett krass. Ansonsten, was mir noch so aufgefallen ist, Georg Steinhauser richtig krass gefahren auf der Königsetappe, an denen auch mal Props.
Auf jeden Fall.
Und ich bin wirklich mal gespannt. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass Jonathan Milan den Giro fährt, was natürlich super verständlich ist als Italiener und im Ciclamini oder Ciclamino-Trikot, also in der Sprintwertung, im Lila-Trikot. Ist auch ehrlicherweise ist die bessere Farbe für ein Sprinttrikot als grün eigentlich.
Im Lila-Trikot oder im Lila-Trikot?
Im Lila. Lila. Und wie Lila Logistik Radbundesliga. Das Lila meine ich. Und wohl grün ist auch ikonisch. Aber ich wollte gerade sagen, ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte Jonathan Milan eigentlich auch gern bei der Tour gesehen. Gegen Philipsen und Co. sprinten. Weil ich bin fast so weit, so wie der auch ein Tim Mellier und so Tim Mellier im Griff hat und die anderen Sprinter da vor Ort, zu sagen, dass er vielleicht mit Philipsen auf Augenhöhe, aber das sind schon die zwei schnellsten Leute, die würde ich gerne öfter gegeneinander sprinten sehen.
Ja, voll. Also bei dem habe ich eher manchmal Angst, dass er irgendwann seinen Lenker im Griff hat, nicht nur die anderen Sprinter, weil wie der im Sprint immer an diesem Fahrrad reißt, dass das Ding in einem Stück bleibt bis zum Ziel, ist manchmal wirklich überraschend. Aber ja, das stimmt. Ich hätte es auch gern gesehen. Aber klar, ich glaube, als Italiener den Giro zu fahren, ist halt trotzdem nochmal was ganz, ganz, ganz Besonderes.
Ja, voll. Das fände ich auch krass, wenn man, das kann man als Deutscher oder Deutsche gar nicht so nachfühlen. Stell dir mal vor, wir hätten in Deutschland eine Grand Tour.
Ja, gell.
Wie krass das wäre, wenn wir in Deutschland so eine 3 Wochen Grand Tour hätten. Und ja, da würde ich natürlich auch lieber Deutschland-Tour fahren als Tour de France, bin ich ehrlich. Da würde ich auch sagen, klar, fahre ich in meinem Heimatland.
Und du hast es, also du kennst das Gefühl ja schon, dass du sagst, okay, die deutschen Eintagesklassiker, in Anführungsstrichen. Ja, ja, ja. Oder auch die Deutschland-Tour sind einfach so fest geplante Rennen als deutscher Fahrer, die man auf jeden Fall bestreiten möchte. Deshalb, wenn man eine Grand Tour im eigenen Land hat, ja, glaube ich, kann man das absolut nachvollziehen. Und vor allem in einem radverrückten Italien einfach.
Ja, auch einfach was für ein schönes Land. Also ist ja wirklich, die Tour ist natürlich immer größer, aber ich bin den Giro immer lieber gefahren als die Tour, muss ich sagen. Giro ist irgendwie dann doch, gerade jetzt die dritte Woche, die Giro dritte Woche, da passiert eigentlich immer noch irgendwas komplett Verrücktes. Vielleicht dieses Jahr nicht mit dem, also zumindest nicht, was den Giro-Sieg angeht, mit den gefühlt 10 Minuten Vorsprung, die Poggi jetzt schon hat. Aber trotzdem, ja, passieren da irgendwie immer noch verrücktere Dinge. Und auch mal, muss ich auch sagen, Riesenlob auch an Simon Geschke, der ist ja auch ein paar Tage stellvertretend im Bergtrikot gefahren. Und ich habe es jetzt nicht aktuell im Kopf, aber der war auf jeden Fall immer noch in den Top 20 der Gesamtwertung. Ja. Wo ich auch einfach sagen muss, ey, Simoni ist 37 Jahre alt. Und der hat ja auch sein Karriereende angekündigt. Aber wenn ich mir das gerade beim Giro anschaue, fahr doch noch ein, zwei Jahre, Simoni. Also wenn du so fährst auf dem Niveau, kannst du auch noch weiterfahren.
Mach doch, komm, mach doch.
Mach doch, sagt der gerade aufgehört hat, der Rentner, sagt, fahr doch weiter, weißt du. Aber ansonsten ist mir auch noch aufgefallen, dass nicht nur Jonathan die Milan loben, auch das Lidl-Track-Team im Allgemeinen, weil die haben zumindest 50% Anteil an den ganzen Siegen, würde ich so sagen. Die waren ja auch sehr dominant in der Sprintvorbereitung und gerade ich als Ex-Anfahrer habe da natürlich immer so ein kleines Auge drauf und muss echt sagen, krass gut, wie die da die Sprints anfahren. Und auf der anderen Seite ist mir aber auch aufgefallen, das war eigentlich das Krasse daran, mir ist aufgefallen, dass Caleb Ewan den Giro auch fährt, wo ich auch dachte, ach krass, der fährt auch mit. Also ich muss ehrlich dazu sagen, ich bin gerade noch persönlich in so einer Phase, wo ich jetzt nicht den Giro so super eng verfolge, wie man vielleicht auch merkt, an der einen oder anderen Wissenslücke, was aber nicht daran liegt, dass mich das nicht interessiert. Das liegt eher so ein bisschen daran, dass ich das Radsport gerade wie eine Ex-Freundin anfühlt, die ich halt ein bisschen nicht ganz zu nah stalken will, um es mal so zu sagen. Deswegen, mir ist aufgefallen, Caleb Ewan hat, glaube ich, auch schon, weil das ist für mich auch eigentlich so der Top-Sprinter oder mit einer der Top-Sprinter aus der Generation, das ist ja mein Jahrgang. Und ich habe letztens irgendwo gelesen, der hat auch seit 2021 keine Grand Tour-Etappe mehr gewonnen, was ja eigentlich auch total verrückt ist für einen Sprinter seiner Klasse.
Ja.
Tanja ist abgelenkt und schaut, ich weiß, wo schaust du hin?
Ich bin gerade bei Pro Cycling Stats.
Was checkst du?
Weil du gerade Lidl Track angesprochen hast und ich meine, was soll ich da noch dazu sagen? Ich glaube, selbst ohne Milan würden die den Sprint gewinnen mit Consoni oder so, weil die einfach, das ist halt eine Bank irgendwie.
Ja, glaube ich nicht.
Ja, lass es mich doch einfach so behaupten. Und als du dann Lidl Track angesprochen hast, musste ich dann an Tim Thorn-Teutenberg, den ich dieses Wochenende, glaube ich, jeden Tag des Wochenendes gesehen habe, denken, die ja auch mit dem Development-Team richtig abgeliefert haben und letzte Etappe Flèche de Sud 1-2-3 gemacht haben. Er hat auch wieder eine Etappe gewonnen und da fährt ja der Bruder von Jonathan Milan auch mit. Und da kommt auf jeden Fall auch noch viel hinterher bei Lidl Track und dem Nachwuchs.
Also du erwähnst das jede Folge, hast du irgendwie Provision, wenn du Tim Thorn-Teutenberg erwähnst? Was hat nicht Thorn für Name? Da haben wir noch nie drüber gesprochen. Thorn, nee, wo kommt das her?
Ich kriege keine Provision dafür, aber der Mann.
Ich frage mich nur.
Der Mann liefert halt dieses Jahr regelmäßig ab. Also ich meine, der hat jetzt was hat der Olympiastour hat er gewonnen im GC? Dann hat er Roubaix gewonnen, U23.
Ja.
Und jetzt hat er wieder eine Etappe Flèche de Sud gewonnen und glaube ich noch zweimal Podium. Die haben 1-2-3 gemacht. Ist ein deutscher Fahrer aus Köln, kann man ja mal erwähnen.
Nee, ja, völlig zu Recht. Mir ist nur aufgefallen, dass das vielleicht hast du so einen kleinen Crush auf den, weil jede Woche kommt, wird der Name irgendwie erwähnt und dir sagen kann, dass du Provision kriegst.
Nee, keine Sorge, wir waren am Wochenende mit ihm und seiner Freundin Radfahren. Und
weiß man, wer seine Freundin ist? Wir können ja mal ein bisschen Gossip Talk hier auch machen. Ist das bekannt? Ist das öffentlich?
Das weiß ich nicht. Deshalb lassen wir es einfach mal so stehen. Vielleicht plaudern wir es irgendwann aus.
Ich könnte eine perfekte Überleitung zur Rund um Köln liefern, weil ich da ja Teamkollege nochmal einmal von ihm sein darf. Vielleicht ist er sogar Kapitän. So stark wie der fährt, könnte er eigentlich Kapitän sein.
Ja, aber lass uns davor noch kurz über gestern sprechen, weil gestern ist Tim in Longerich gefahren und es war das große Generationenrennen, weil sein Vater war auch dabei, Lars Teutenberg, mein ehemaliger sportlicher Leiter bei Canyon Tram. Und dann war Lars auf einmal in der Spitzengruppe aus 5 Leuten und Tim hat halt gesagt, ja gut, aber mein Vater darf ich nicht hinterherfahren oder fahre ich nicht hinterher. Und dann ist die Gruppe durchgekommen. Gut, Lars war danach froh, dass ich...
Ist er geworden, Fünfter.
Gut, aber dass er
Fünfter
nicht,
von fünf.
Dass er nicht spritzig ist, ist, glaube ich, allen klar. Aber dass
Weiß
man...
Ich nicht.
Dass
so gut kenne ich ihn nicht.
Dass man mit 53 da ein echt richtig schnelles Rennen mitfährt. Ich glaube, 100 Kilometer waren die gestern unterwegs mit einem knapp 48er Schnitt. Also es ist schon...
Nicht schlecht.
Das ist schon ein flottes Rennen. Und da dann am Ende vorne rauszufahren und auch, glaube ich, den Bärenanteil der Arbeit zu machen. er konnte am Ende auf jeden Fall nicht mehr aufrecht stehen und war, glaube ich, ganz, so, ganz beruhigt, dass ich mit medizinischer Vorerfahrung in der Nähe war.
Ja, Köln-Longerich oder Cologne Classic heißt es ja, glaube ich, auch. Ich war auch da. Ich habe mir das auch angeschaut, weil von einem guten Freund von mir, der Bruder ist gefahren, der Zongi, allerdings in der Amateurklasse, nicht bei der Elite.
Ja, deshalb haben wir uns auch verpasst, weil ich bin fürs Elite-Rennen gekommen.
Ich habe mir Master angeschaut. Also ich bin gerade zum Masterfinale gekommen, da war das Kinderrennen. Da war ich ein bisschen böse auf mich selber oder sauer, dass ich das nicht ordentlich gecheckt habe, weil dann hätte ich mit Oscar mitfahren können. Das wäre eigentlich geil gewesen.
Ja.
Hat mich ein bisschen genervt, dass mir das durchgerutscht ist.
Vor allem gab es da eine Medaille für jeden und ein Eis.
Ja. Und dann habe ich mir das Amateurrennen noch angeschaut. Da kann ich halt, wie gesagt, auch den einen oder anderen, der da mitgefahren ist. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren, weil ich auch noch ein bisschen was zu tun hatte. Aber ich habe es ja auch in meinem Instagram-Video an dem Tag dazu gesagt, Rundstreckenrennen, ich war ewig nicht mehr da. Und da habe ich genau das wieder gehabt, was ich nicht habe beim Profi-Radrennen schauen. Also als ich jetzt zum Beispiel 4 Tage von Dünkirchen geschaut habe, das wäre ja ein Rennen gewesen, wo ich eigentlich hätte fahren müssen, wäre ich jetzt noch Profi, zusammen mit Schwarzi und Aki. Und da habe ich mir wirklich bei jedem einzelnen Sprint gedacht, boah, zum Glück bin ich da jetzt nicht. Als ich allerdings gestern bei Köln-Longerich war, Rundstreckenrennen, das ist ja auch so, wie ich groß geworden bin auf der Rundstrecke in NRW, da hat es auf einmal wieder in den Fingern gejuckt. Da war ich so, boah, ey, einfach so wieder um die Ecken pacen und ein bisschen Gas geben. Da hätte ich schon Bock drauf.
Ja, ich habe es ja zu dir gesagt, Team Colonia Kids nimmt dich als Gastfahrer auf.
Ja, vielleicht nächstes Jahr... Vielleicht passt das ja in mein Format, was ich plane. Vielleicht bin ich dann mal eine Woche Rundstreckenhai.
Genau, und wenn wir eh schon über Support Your Local Race sprechen, am 2.6. für alle Kölner, aber auch Nicht-Kölner, ist wieder das Kids Crit. Diesmal hoffentlich, weil im Juni und nicht im Oktober bei besserem Wetter, weil die letzten 2 Jahre ist es ja immer so ein bisschen ins Wasser gefallen. Also falls ihr noch auf der Suche seid nach einem Rennen, sei es zum Zuschauen, sei es zum Mitmachen, dann meldet euch an.
Ja, wann im Juni? Welcher Junitag?
Der 2.6.
Der 2. Juni.
Sollte das sein.
Da bin ich sogar da. Und wann ist, wo, ist wieder Pollerwiesen?
Genau.
Oh geil, ey. Da komme ich auch zum Zuschauen dann.
Und ich glaube sogar, dass im Rahmen von Rund und Köln auch ein Lizenzrennen stattfindet in Köln.
Ja, du hast vollkommen recht. Am Samstag genau. Ist Lizenzrennen. Gerade in der Frauenklasse, wenn ich es richtig mitbekommen habe, brauchen wir noch ein paar Starterinnen.
Ja.
Ich habe nämlich gehört, dass momentan nur 3 oder so angemeldet sind und wenn das dabei bleibt, müsste das Frauenrennen abgesagt werden. Das wäre ja super schade. Das heißt, wir versuchen diesen Podcast jetzt zeitnah rauszubringen. Das Profirennen rund um Köln und das Jedermannrennen ist ja Sonntag, aber samstags ist schon im Rheinauhafen ja eigentlich so ein Auf- und Abrennen, ne? Immer auf derselben Straße mit Wende, ist ja Rundstreckenrennen, kann man sagen, für Nachwuchsklassen und Elite und Amateure. Von daher, wer am Samstag noch Radrennen fahren will in Köln, meldet euch da mal an.
Und wenn ihr eh da seid, um rund um Köln zu gucken, dann packt das Fahrrad ein und dreht am Vortag selbst eine Runde.
Man kann ja auch Tageslizenz lösen und dann einfach los.
So nämlich.
Guck mal, jetzt haben wir hier Support Your Local Crit auch noch beworben. Da sind wir eigentlich thematisch bei Rund um Köln, kann man sagen.
Eigentlich sind wir schon da. Was machen die Beine? Was macht die Vorfreude? Was macht das Leben?
Die Vorfreude ist eine 10 von 10. Vor allen Dingen auch auf alles, was danach kommt. Ich weiß auch nicht ganz, was passieren wird, aber ist ja schon relativ früh Zielende auf 15.30 Uhr. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben da wirklich eine geile Truppe am Start mit Tim Thorn-Teutenberg, Moritz Kretschi, Michael Schwarzmann, Pascal Ackermann, Rüdiger Selig, Lukas Baum und ich. Und meiner Wenigkeit, ich vervollständige das Ganze. Ja, BDR-Nationalmannschaft, natürlich nochmal eine Ehre, auch das Nationaltrikot anzuziehen im letzten Rennen. Und ich freue mich drauf. Ich habe wirklich jetzt schon den Parcours mir ein bisschen angeschaut. es gibt auf jeden Fall ein, zwei Knackstellen für mich oder Knackpunkte, wo ich noch nicht ganz weiß, ob ich die überleben werde. Das werden die Beine am Sonntag zeigen. Aber ansonsten habe ich auch einfach brutal Bock drauf und hoffe natürlich auch, mich nochmal irgendwie in einer einigermaßen ordentlichen Verfassung da präsentieren zu können.
Ja, das wollte ich nämlich fragen, wenn aber du sagst, die Vorfreude ist 10 von 10, was sind denn die Beine?
Ey, ich kann es wirklich nicht so richtig einschätzen. Jetzt weißt du selber, mein letztes Rennen war Paris-Roubaix. Das fühlt sich noch gar nicht so lang, es fühlt sich noch nicht so an, als wenn das so lange her ist, aber es ist ja auch schon 7. April gewesen.
Ja.
Jetzt rund um Köln ist 26. Mai, das sind ja dann doch
1,5 Monate
irgendwie so, locker. So ja, 6-7 Wochen dazwischen. Ich bin natürlich in der Zeit immer noch Rad gefahren, aber ja, ich habe mich jetzt nicht spezifisch noch darauf vorbereitet, würde ich sagen. Es ist eher ein Fit-Halten. Aber ich muss sagen, wenn ich so anteste, also auch zum Beispiel heute, okay, da bin ich nur 2 Stunden gefahren, da bin ich 2-mal so 3-Minuten Intervall gefahren und 1-mal 10 Minuten. Und die Beine fühlen sich eigentlich gut an. Es fühlt sich eigentlich krass an. Und ich glaube, also mein Gefühl ist so, kannst du ja auch mal bei dir sagen, wie es bei dir war, als du aufgehört hast, aber so die Ausdauer, das bleibt ja auch noch eine Weile, das ist ja jetzt nach 6 Wochen nicht weg. Von daher macht mir das Mut, dass ich jetzt vielleicht nicht allzu oft 5-6 Stunden gefahren bin in den letzten paar Wochen, weil die Ausdauer bleibt eigentlich, gerade wenn man ordentlich Carbs zu sich nimmt in dem White, dann ist ja das, was eigentlich immer, das geht ja nie so richtig weg, habe ich das Gefühl zumindest. Und ja, also ich glaube, jetzt eine Grand Tour mit der Verfassung, die ich jetzt gerade habe, wird schwer werden, so ab Tag 3, 4. Einfach weil dann so die Müdigkeit natürlich nach den ersten Tagen kommt. Aber für so ein Eintagesrennen würde ich jetzt gerade mal behaupten, ich hoffe, dass ich mich am Sonntag nicht täusche, aber ich bin eigentlich ganz happy mit der Form und bin auch sehr eigentlich optimistisch, muss ich sagen.
Ja, vor allem hatte ich das Gefühl, habe ich auch jetzt noch so ein bisschen, dieses klischeehafte Luft dran lassen, dass ich deutlich spritziger wieder bin. Jetzt, wo ich eigentlich weniger trainiere, und natürlich auch nicht mehr ganz so leicht bin, weil gerade so als Sprinter-Typ, wenn man sehr auf Ausdauer geht, dann noch Gewicht macht, dann verliert man ja gerade so seine Spitzen extrem. Und da habe ich jetzt halt das Gefühl, meine Peak-Power ist wieder wie früher.
Ich muss genau das auch sagen. Ich glaube, so diese weniger Stunden oder weniger Stunden allgemein fahren, ich bin ein bisschen frischer einfach. Also, und das meine ich auch so. Wahrscheinlich jetzt eine Grand Tour wäre schwierig so mit der Ermüdung nach ein paar Tagen. Aber für so ein Tagesrennen glaube ich wirklich, dass ich da nochmal ganz gut was machen kann. Und ich hatte jetzt so, zum Beispiel die letzten 3 Wochen habe ich mir einfach so eine Richtlinie gegeben, wo ich jetzt gesagt hatte, ich will 16 Stunden die eine Woche fahren, dann 18 Stunden und dann 20 Stunden. Und ich habe ja keinen Trainer mehr. Das war für mich auch wirklich einfach so, okay, ich mache das. Und dann jetzt letzte Woche, ja, ich hatte 16, also die ersten 2 Wochen habe ich mich dran gehalten und die letzte Woche sind jetzt nur 17,5 oder so geworden, weil ich hätte am Sonntag jetzt noch die 20 Stunden voll machen können, aber da war irgendwie dann Regen und blödes Wetter und dann war ich halt auch so, ja, ich muss ja nicht mehr fahren, so, ich kann halt auch einfach dann Montag, Dienstag was länger fahren. Also auch so diese gewisse Leichtigkeit, ne, ich werde morgen oder übermorgen werde ich nochmal zum Agathaberg fahren, weil das Stück habe ich schon. Man fährt 2 Runden da um den Berg und sozusagen eine der 2 Runden habe ich schon abgefahren, die 2. will ich noch abfahren und dann nochmal den Rückweg im Tal und ja, das ist irgendwie geil, ne? Also ich fahre halt mit motiviert los, denke mir, ich mache so einen Recon, 4-5 Stunden läuft doch ganz gut, auch den einen Tag, als ich mit Juri Hollmann trainieren gefahren bin, über 5 Stunden hatte ich gute Beine, also die Frische, die ist auf jeden Fall da und das Tiefgehen auch, also auch über 2, 3, 4 Minuten und das ist ja das, was du eigentlich bei Rund um Köln können musst. Also ich habe mich auf der einen Seite ein bisschen erschrocken, gerade in dem finalen Teil, der ist schwerer, als ich in Erinnerung hatte, aber gefühlt bis dahin ist es okay. Und das heißt, das Finale wird hart werden und mal schauen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass man ja eh so ein bisschen davon abhängig ist, wie die Renntaktiken von Bora sein wird, vor allen Dingen, würde ich sagen. Also, es gibt 2, 3, 4, ich weiß nicht ganz genau, aber so 2, 3, 4 World Tour Teams, die am Start sind. 1, 2 Teams davon werden das Rennen in die Hand nehmen und dann wird das Rennen natürlich auch ein bisschen danach ausschlagen, ob jetzt die Fahrer das eher zusammenhalten wollen für einen Sprint oder in den letzten Jahren war es ja eher sehr offensives Rennen, wo attackiert wurde viel, was glaube ich auch vor allen Dingen an Nils Polit lag, der nicht fährt und ja, deswegen bin ich mal gespannt, wie das Rennen dieses Jahr wird. Ich hoffe natürlich eher auf ein kontrollierteres Rennen, das wird mir mehr entgegenkommen, Aber ansonsten, ich kann auch noch gar nicht, so ich will mich natürlich, ich bin auch voll so im Zwiespalt. Ich denke mir so, auf der einen Seite wäre natürlich geil, wenn ich vorne mit ankommen würde, aber so, da weiß ich gar nicht, was soll ich machen. Wenn ich es richtig gesehen habe, fahren wir ja gar keine Zielrunden mehr. Das heißt, wir kommen dann einfach rein. Also wir kommen einmal ins Ziel, dann ins Ziel. Und dann denke ich mir so, auf der einen Seite könnte ich natürlich nochmal einen Sprint anfahren für Aki oder für Teute. So. Auf der anderen Seite denke ich mir, würde ich auch gerne so reinrollen lassen und halt so winken, so, weißt du, so mich so ein bisschen feiern lassen. Und ich weiß doch gar nicht, was ich machen soll. So. Also sicherlich werde ich auch nochmal Samstag mit dem Team darüber sprechen, weil das ja eine besondere Situation ist. Aber ich weiß auch nicht, ey, ob ich da so Profi bis zum letzten Moment bin oder ob ich das vielleicht bereuen würde, wenn ich da so als 32. ans Ziel komme, nach dem Sprint angefahren und irgendwie so diesen schönen Moment dann verpasst hätte.
Ja, und
was würdest du machen?
Ich denke, ich würde bis zum Ende durchziehen und dann hat man ja noch die Option, gegebenenfalls nochmal so Tim Mellier-Style zurückzufahren und dann zu merken, dass gerade Leute ins Ziel fahren. Was war das? Scheldepreis,
ja,
glaube ich.
Ja, oder ich mache einen Flitzer. Das wäre auch geil.
Das kannst du auch machen.
So 200 Meter vom Ziel anhalten, ausziehen und dann nackt ins Ziel rennen.
Ja, du kannst ja auch einfach BDR Jersey und weiße Hose machen am.
Nee, auf gar keinen Fall. Also,
das ist ja fast wie Flitzen.
Das einmal, selbe Kategorie, ja. Aber das einmal so zu rund um Köln und was ich dann halt weiß, das freut mich auch, dass es so eine Art offizielle Verabschiedung oder sowas geben soll nach der Siegerehrung. Das heißt, alle, die das jetzt hören und die auch vorhaben, zu dem Rennen zu kommen, nach dem Zieleinlauf irgendwo am Harry-Blum-Platz, wo dann die Siegerehrung stattfinden wird, wird es noch ein bisschen Freibier geben, würde ich jetzt mal sagen. Also auf jeden Fall können wir noch was trinken. Kölsch können wir nochmal anstoßen. Und wer ein Foto machen will, kann ein Foto machen. Vielleicht singen Tanja und ich noch ein Lied zusammen auf der Bühne. The Final Countdown oder so. Oder It's Time to Say Goodbye.
Das kann man machen.
Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, genau, wird da so eine öffentliche Verabschiedung wird es da geben. Und Tanja, und dann starten wir in die Secret Aftershow Party.
Ja, obwohl ich ja, und jetzt kommen wir zum Cliffhanger der letzten Folge, so ein bisschen, ich ja an dem Tag mit angezogener Handbremse feiern werde, weil ich am nächsten Tag operiert werde. Und dann will ich natürlich ungern den Abend davor schon so mit richtigem Brand und Sodbrennen in den OP gehen, ehrlich gesagt.
Gut, das verstehe ich, aber ich habe ja gesagt, es gibt keine Ausreden an dem Abend. Du bist dort Spezialistin, du bist Anästhesistin und du weißt, dass man ja so eine Narkose auch einfach schon ein paar Stunden früher einleiten kann.
Vorbereiten muss. Ja, genau, deshalb will ich es ja lassen.
Das ist ja, was ist, du könntest jetzt an dir selber ausprobieren, wenn du einfach so eine Alkoholnarkose, du gehst einfach mit richtig Pegel in die OP rein, wie das ist.
Ja, das wäre der größte Quatsch, den man machen kann. Das kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen.
Warum?
Naja, aber eine der größten Gefahren in der Anästhesie ist, dass Magensaft nach oben läuft und in der Lunge landet. So sage ich das immer schön im Aufklärungsgespräch. Die sogenannte Aspiration. Und diese Gefahr ist natürlich sehr groß, wenn man zum einen nicht nüchtern ist. Deshalb ist die Nüchternheit so wichtig. Die ist jetzt nicht auf den Alkohol bezogen, sondern auf die Nahrungsaufnahme. Man darf bis 24 Uhr des Vortags normalerweise, beziehungsweise 6 Stunden vor OP, feste Nahrung zu sich nehmen, 2 Stunden vor OP klare Flüssigkeit. Aber Leute, die tendenziell zu Sodbrennen tendieren oder saurem Aufstoßen oder dem sogenannten Reflux, sind natürlich besonders gefährdet. Und ich würde mal sagen, das kennt jeder von sich, wenn man Alkohol konsumiert und vielleicht auch in raueren Mengen, dann ist so Aufstoßen, Reflux, Übelkeit schon vorprogrammiert und nicht unbedingt die beste Vorbereitung für eine OP, bei der man auf keinen Fall Magensaft in der Lunge haben möchte.
Und genau diese Quote würde ich jetzt gerne nehmen und dann so Cut und dann so Tanja auf dem Tisch tanzen. Das wär ein gutes Reel, das würde viral gehen.
Ja, wir werden sehen, wie gut ich mich im Griff habe.
Das wäre so witzig. So, wirklich so eine Minute erklärt, warum. Und dann so Cut. Zack. Tanja auf den Tisch. So, Schatz für alle.
Dann kann ich mir ja schon vorstellen, was dein größtes Ziel für Sonntag wird, mich abzufüllen.
Nee, so einer bin ich nicht. Das auf gar keinen Fall. Also jeder wie er will und mag und vor allen Dingen auch kann. Ne? Also wenn du sagst, OP ist ja ein triftiger Grund, dann bin ich der letzte Mensch, der da irgendwie, ja, du musst jetzt aber saufen. Da bin ich kein großer Fan von.
Und wir können das ja dann auch nachholen, weil, um mal kurz auszuholen, das hat sich ja schon so ein bisschen, wie sagt man da, über die letzten Jahre des Podcasts angedeutet. Da habe ich ja schon ein paar Mal von meinen Pappabstrichen erzählt und habe gesagt, Leute, geht auf jeden Fall immer zum Gyn-Check und macht es, weil es ist blöd, an einem Zervixkarzinom zu versterben, wenn man es einfach so früh erkennen kann. Dann war mein Pappabstrich wieder schlecht, dann waren die Probeentnahmen auch schlecht, jetzt muss es auf jeden Fall rausgeschnitten werden. Deshalb werde ich operiert und kann natürlich an der Stelle wieder sagen, Leute, vor allem Mädels und Frauen und Damen, geht regelmäßig zur Vorsorge, ist auf jeden Fall wichtig. Gilt natürlich auch für die Männer. Die meisten Vorsorgen treten da aber in späterem oder höherem Alter erst so richtig in den Vordergrund. Genau, und das ist die OP, die mir bevorsteht. Und aufgrund des Eingriffs darf ich natürlich auch 4 Wochen nicht Rad fahren. Ich glaube 4 Wochen knapp. Und bin auch krankgeschrieben wegen eben Nachblutungsgefahr etc. pp. Und dann habe ich viel Zeit. Und dann kann ich auf jeden Fall hier mal hinkommen. Dann trinken wir hier noch ein Bierchen.
Im Deutz?
Im Deutz.
Im Lommi.
Im Lommi. Ja, oder auf meiner Couch einfach.
Ja, oder so. Ja, wir heben auf jeden Fall mal richtig zusammen einen Tandler. Jetzt, wo wir dann beide Jetzt, wo wir beide Ex-Profis sind, können wir dann auch mal einen trinken.
Ja.
Ja, finde ich super. Freue ich mich drauf. Ich freue mich auf die Woche. Heute war, wie gesagt, nochmal ein stressiger Tag am Dienstag, aber jetzt die restliche Woche kann ich mich eigentlich relativ in Ruhe darauf vorbereiten. Eigentlich sind es schon noch ein paar Punkte. Ich hab ein paar noch witzige Sachen vor euch.
Ja, das Lustige ist eigentlich, dass Rick fängt immer seine Beschreibung seines stressigen Tags damit an. Ja, dann war ich Radfahren. Und dann denke ich mir so, jeder andere Mensch hat, wenn er einen wirklich stressigen Tag hat, meistens keine Zeit, noch Radfahren zu gehen. Aber du hast ja noch eine Ausrede, weil du die letzte Woche...
Ich wollte gerade sagen.
Du bist die letzte Woche berufstätig, aber ab nächster Woche möchte ich nie mehr von dir hören. Der Tag war stressig, weil ich musste Radfahren. Okay, ich mache das ja auch, aber ich kriege dann Schelte von dir, dass ich kein Profi mehr bin und dass ich es lassen soll.
Ja, und du kannst davon ausgehen, genauso wie du sagst, bis jetzt ist es noch meine Profession und deswegen als allererstes morgens wird halt Rad gefahren. Und wenn ich ab nächste Woche einen stressigen Tag haben sollte, dann wird halt eben genau diese Trainingszeit vielleicht auch mal weichen für andere Dinge. Aber ich wollte gerade sagen, ich habe ja gerade, wer mir auf Instagram folgt, der sieht's, ich habe ja gerade so mit mir selber, ich will es nicht sagen eine Challenge, aber auf jeden Fall so eine kleine Abmachung mit mir selber, dass ich so die Leute durch meine letzte Woche als Radprofi noch mitnehmen will. Und das war jetzt zweimal ein Daily Vlog, aber ich habe auf jeden Fall auch noch einmal vor, mich hinzusetzen und aufzuarbeiten, so die Karriere in Zahlen. Also einmal so, weißt du, so wie viele Renntage hatte man, möglichst genau von U13, zweites Jahr, bis letztes Jahr Profi, also bis dieses Jahr. Ich habe auch wirklich sehr treue Trainingstagebuch geführt, jetzt die letzten Jahre über Strava und davor halt mit einer Excel-Datei. Da mal die Kilometer zusammen zu schreiben, die ich gefahren bin, wird mich reizen. Und dann auch so, in was für Länder man überall Rad gefahren ist. Also auch einfach mal, um das für sich selber so zu wissen, wenn dieser Lebensabschnitt jetzt zu Ende geht. Da werde ich mich nochmal einen Tag hinsetzen, jetzt die Woche, und das rausarbeiten.
Das ist ja eigentlich auch ganz cool mit der Strava Heatmap. Jeder, der das nicht so kennt, da kann man sehen, wo man schon gefahren ist. Und das sieht dann manchmal auch ulkig aus, weil also gerade als Ex-Profi man dann halt irgendwie in China so einen Fleck hat, wo man halt einfach schon richtig viel gefahren ist, aber immer eigentlich nur eine Strecke, weil man halt nur zum Rennen fahren da war.
Ja, das stimmt. Also es wird das wirklich crazy. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Werde ich sicherlich auch nochmal so ein kleines Emotional Reel machen, wo ich so richtig von Kinderbildern an bis gerade bei Rabobank hatte ich ganz schlimme Frisuren, ganz schlimme Haarthemen. Da nochmal so ein kleines Best-of machen. Und ich warte auch gespannt auf meine Räder. das Team, ich bin ja noch Factor Ambassador und wir haben den Deal, dass ich meine Räder vom Team bekomme. Und die haben die ergeblich in Girona losgeschickt.
Ich habe Rede verstanden. Dann dachte ich mir, Räder. Du bist gespannt auf deine eigene Rede. Okay.
Nee, auf meine Räder.
Ja.
Das Team hat die Räder in Girona losgeschickt. Ich glaube, letzte Woche Freitag war das. 2 Räder per Post. Und ja, ich warte jetzt jeden Tag, bis die ankommen. Ich hoffe, die kommen bis rund um Köln an, weil sonst habe ich kein Rennrad.
Echt?
Mit meinem Gravelbike. Mein anderes Trainingsbike wird ja geklaut. Was soll ich machen?
Ja gut, aber du kannst ja mit dem Gravelbike einfach andere Laufräder
rein. Ich könnte notfalls damit Rennen fahren, aber weiß nicht, ob das aerotechnisch so schlau wäre.
Ach.
Aber egal.
Ich glaube, das geht klar.
Roubaix bin ich damit auch gefahren, meinst du?
Eben. Und es lief ja richtig gut.
Ja, das lief ja mega. von daher, ich bin gespannt, ob die noch ankommen rechtzeitig. Ich hoff's.
Ja, Daumen sind gedrückt auf jeden Fall.
Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert von Bicycle, der führende Marktplatz für gebrauchte Bikes. Bei Bicycle gibt's das, was der Fahrrad-Community schon lange fehlt. Einen smoothen, sicheren und unkomplizierten Weg, gebrauchte und refurbished Räder zu kaufen und zu verkaufen. Und das Angebot kann sich wirklich sehen lassen. Unter den mehr als 20.000 Rennrädern, Gravel, Mountain und Triathlon-Bikes auf bicycle.com steckt auf jeden Fall auch das richtige Bike für dich. Das bekommst du mit garantierten KäuferInnenschutz, abgesicherten Zahlungsprozessen und erstklassigen Services. Denn ob durch Carbon-Checks oder vollumfängliche Refurbishments, Bicycle gibt jedem Bike ein zweites Leben, weil sie daran glauben, dass ein jedes Bike das verdient hat. Und weil sie daran glauben, dass du an ein Traumrad kommen kannst, ohne dafür ein Vermögen auszugeben und ohne dabei auf die Performance verzichten zu müssen, die du dir wünschst. Und was, wenn du dein Fahrrad verkaufen möchtest? Dann kümmert sich Bicycle um einen reibungslosen Versand, schickt dir alles nötige Verpackungsmaterial kostenlos zu und organisiert eine Abholung, wann auch immer es dir passt. Für kurze Zeit kannst du jetzt 100 Euro bei deinem nächsten Fahrradkauf sparen. Ganz einfach mit dem Code PLANZ. Gib gebraucht eine Chance und finde dein nächstes Traumbike auf bicycle.com. Den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
Ich wollte gerade sagen, also die Ideen scheinen dir nett auszugehen, auch für Reels. Ich bin natürlich traurig. Ich habe ja auch mitbekommen, dass du jetzt deine letzte Woche als Profi begleitest und jeden Tag einen kleinen Reel deines Tages da reinpackst. Und jetzt hast du mich eigentlich zeitlich versetzt um ein paar Minuten, um diesen Reel zu schneiden. Und jetzt frage ich mich, warum ich eigentlich nicht in diesem Reel stattfinde.
Weil die Realität sieht so aus, dass ich sogar eine Sequenz gefaked habe. Also ich habe mich gefilmt.
Wie du Podcast aufnimmst.
Ich habe mich gefilmt, wie ich Podcast aufgenommen habe. Aber das hat sich so falsch angefühlt, weil ich habe immer eine Kamera hingestellt und saß da mit meinem Podcast-Mikro und habe dann so gesagt, so, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten.
Da gibt es doch jetzt gerade, da gibt es doch aktuell diesen neuen Real-Trend, wo so Leute von vorne gefilmt werden und halten so den Finger hoch und über dem Finger steht dann so peinliche Dinge, die man in einem Flughafen tun kann zum Beispiel. Und dann sieht man die Leute so im Flughafen stehen aus anderen Blickwinkeln und es sieht einfach so unfassbar unangenehm aus, wenn die einfach nur so mit dieser Kamera vor sich mitten in diesem vielbesuchten Raum stehen.
Ja.
Und so stelle ich mir dein Leben vor.
Es ist Gewöhnungssache, ne? Also du musst dich da, es erfordert manchmal Mut, wenn Leute dabei sind, aber du musst die Situation ownen, weißt du? Dir darf es nicht unangenehm sein, das sieht man noch im Video und du musst da ein bisschen mit Selbstvertrauen rangehen. Aber ja, genau, auf jeden Fall hatte ich, genau, weil ich sag in dem Reel auch so, ich Abendbrot gegessen, jetzt Kinder ins Bett bringen, dann noch Podcast mit Tanja aufnehmen. Und dann dachte ich halt so kurz, hinter dieser Aussage kann ich halt sozusagen diese Sequenz schneiden. Aber das hat sich ganz falsch angefühlt, deswegen habe ich es dann nicht gemacht. Es war ganz komisch auch, sich aufzunehmen, so, hallo und herzlich willkommen. Und so, das Kabel lag einfach unterm Tisch und es ist nirgendwo hingegangen. Ach ja. Aber das ist dasselbe, ich habe mir dasselbe gedacht, so, also man hat ja dann manchmal auch so Sequenzen, wo man irgendwie dann filmt, wie man wo reingeht oder rauskommt oder so. Und das ist halt so geisteskrank würdelos, wenn du das echte Video guckst, wie du dann sozusagen, ich habe Licht ausgemacht vom Keller, mach die Tür zu und geh so und dann läuft das Video ja weiter und dann sieht man einfach, wie man nochmal so zurückkommt, um das Handy wieder zu holen. Das ist halt so dumm immer.
Das stelle ich mir sowieso, das frage ich mich halt ganz oft, weil ich meine, ich mache ja, wenn ich Stories mache vom Radfahren, so immer die gleichartigen Stories. Immer, ich filme kurz an mir runter aufs Fahrrad, damit man merkt, ich sitze auf dem Fahrrad und dann filme ich, was vor mir ist. Das ist ja total langweilig eigentlich, aber das ist halt so das Maximale, wozu ich, und das ist mir schon unangenehm, wenn mir dann irgendjemand, wenn mich von Autos überholt wird oder wenn irgendjemand auf diesem Radweg ist, der das sieht, aber irgendwie anzuhalten, mein Handy irgendwo zu deponieren, an diesem Handy vorbeizufahren, dann wieder zu drehen, dieses Handy wieder zu holen, dann dieses Video zu schneiden. Dieser Aufwand, der dahinter steckt.
Ist schon witzig, ja. Ist schon geil. Geil. Mich inspiriert ja immer, dem könnt ihr auch alle mal folgen, Björn Helgard, guter Kumpel von mir. Und der filmt auch tatsächlich, oder der hat ganz viele Sachen von mir gefilmt und entdeckt sich gerade selber so ein bisschen als Content Creator. Und da ist es nochmal so Next Level zu sehen. Der hat halt so einen, also ich weiß nicht, ob das wirklich so heißt, einen Rig. Man riggt das fest. Also du lachst jetzt, aber das heißt wirklich so, so eine Halterung halt einfach auf Deutsch, würde man sagen, wo man sein Handy einspannt. Und der hat das auch. Der hat so ein Roserad, da macht er das auch. Oder auch beim Skateboard. Das sieht halt komplett geisteskrank aus, der Winkel. Also richtig cool.
Buchstabier mal kurz.
Ich weiß auch nicht, wie das geschrieben wird. Die sagen immer nur, ich muss das festriggen. Festriggen muss ich das mal. Habt ihr die Kamera festgeriggt?
Ich glaube, die verarschen dich.
Nein, die verarschen mich nicht.
Das klingt genauso, wie wenn du deinen eigenen Namen auf Englisch sagst.
Ah, jetzt, ich wusste es, als ich es gesagt habe, wusste ich, das war ein Fehler.
Weggewickt.
Das wird gewickt. Frag doch mal. Ich sag dir, in der unter Kameraleuten ist das ein Begriff. Mhm. Leute, die was mit Film und Fernsehen zu tun haben, die wissen, wovon ich rede.
Auf jeden Fall.
Naja, auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus, dass der halt wirklich dann die Kamera von seinem Rad an den Hinterbau macht oder irgendwie an die Pedale und es dreht sich mit und es sieht halt voll cool aus, weil das sind so auch so ganz andere Winkel, aus denen das Fahrradfahren gefilmt wird, die man nicht so kennt. Sowas inspiriert mich. Ich bin einfach zu begeistern, wie man merkt.
Ich google das jetzt gerade, aber ich finde da nichts. Ich finde nur Gewicht Kamera, wenn ich gewickt eingebe.
Ja, frag mal, du musst googeln, Kamera.
Oder meinst du so eine Steadicam? Ach, du meinst.
Nein.
Doch, du meinst. Rig. Geriggt.
Geriggt. Geriggt. Geriggt.
R-I-G.
R-I-G. Ja, ja. Rig. Das wird ja, wie sprichst du das denn anders aus? Jetzt sag du mal meinen Namen und sag einmal das Wort. Jetzt mal den VW-Effekt. Das will ich sehen.
Du heißt Rick. Im Englischen würde ich immer noch Rick sagen, aber du sagst Wick. Und
nein, ich sag, also für mich hört sich, also ich sehe das ein, heißt das Rick. Ist für die, also in meinem Kopf hört sich das an, als wenn ich das richtig ausspreche. Nur ist es halt anscheinend falsch ausgesprochen.
Gerickt.
Gerickt.
Das Schlimme ist ja, dass ich bin Schwabe, ich habe den krassesten Sprachfehler anerzogen.
Ich sag ja nicht gewickt,
und trotzdem,
also W wäre ja wicked. Ich sag gerickt, gerickt sag ich.
Du hast die ganze Zeit gewickt gesagt. Und gerickt. Trotzdem kann ich mich einfach so darüber amüsieren. Ja, gut. Jetzt
das ist eine absolute Frechheit, dass du dich so über mich lustig machst.
Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir weitermachen im Text, sonst kommt es noch als Mobbing rüber.
Gut. Ja, was hast du denn noch auf deinem Text? Ich bin eigentlich durch. Giro rund um Köln.
Genau, ich hatte
4 Tage von den Kirchen war, Sam Bennett hat gefühlt jede Etappe gewonnen, fertig. Die haben dasselbe Führungstrikot wie der Giro, ist beides pink, warum auch immer.
Aki ist Dritter geworden, bei der letzten Etappe, ja. Richtig.
Aki war solide unterwegs.
Ballerstedt hat einen zweiten Platz geholt. hinter...
Ey, bei dem Rennen war ich auch schon mal Zweiter. Genau, selber Sprint war ich schon mal Zweiter.
Schau an, das kann ich ihm schreiben. Freut er sich.
2012, in meinem ersten Jahr U23, da habe ich nicht ein paar Profi-Jahre für gebraucht, um da Zweiter zu werden. Direkt im ersten Jahr U23 war ich der Zweiter, Kollege.
Dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, dass ich vielleicht doch wieder ein Gravel-Rennen fahre. Einfach nur deshalb, weil ich dank Gravel Fossies Post über das Rennen in Schottland gesehen habe, dass die Frauen einen eigenen Startslot haben. Und zwar 2 Stunden nach den Elite-Männern starten die Frauen und haben damit halt wirklich ihr eigenes Rennen. Und das finde ich höchstgradig attraktiv. Deshalb habe ich mir überlegt, vielleicht nächstes Jahr mal Gravel Schottland zu machen. Oder wenn andere
Gravel
veranstalten.
Was ist mit Finnland?
Haben die Frauen da ein eigenes Gravel. Haben die Frauen da ein eigenes Rennen?
Na klar.
Nee, haben sie nicht. Du lügst doch.
Na klar. Ich fahre da auch, komm doch auch dahin.
Wann ist es denn?
Am 15. Juni.
15. Juni?
Da ist Midsommar.
Da habe ich ja noch Radsportverbot.
Ja, was ist mit Island? 20. Juli, Swift.
Ja, darüber können wir nochmal sprechen.
Das wäre auch geil. Ich glaube, Island. Aber guck mal, The Rift. Aber das hört sich doch viel deutscher an, wenn ich The Rift sage, als The Rift.
Ja, du sollst ja auch nicht Rift sagen. Aber es gibt ja was dazwischen. Es gibt ja was zwischen W und R.
Rift. Du verunsicherst mich immer mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Gerickt.
Okay. Also, wir haben auf jeden Fall schon einen folgenden Titel, würde ich sagen. Gerickt oder gerickt. Okay. Und dann habe ich noch ein bisschen negativen Punkt auf meiner Liste stehen, nämlich Lizzie Banks oder Elizabeth Banks.
Ah, deine Ex-Teamkollegin.
Meine Ex-Teamkollegin hat heute so einen nichtssagend, vielsagenden Post gepostet bei Instagram mit der Weiterleitung über ihre Instagram-Bio auf ihre Homepage und hat da einen sehr, sehr langen Artikel dazu geschrieben, dass sie wohl einen positiven Test hatte auf Chlortalidon, also ein Diuretikum und Formoterol, aber das hat sie auch als normales Medikament eingenommen, auch angemeldet wegen ihrem Asthma. Aber das Hauptproblem ist eben das Chlortalidon. Und ein bisschen wie Fall Hessmann, über den wir auch schon gesprochen haben, Anfang des Jahres, letztes Jahr war das, gell, schon?
Ja, letztes Jahr im Juni.
Genau.
Positiv getestet und im August oder so rausgekommen.
Genau, und das war so ein bisschen dasselbe. Jetzt auch ganz niedrige Werte. Das ist am ehesten war eine Verunreinigung, aber es ist eben, sag ich mal, von der WADA oder NADA ja eher nicht so, dass man sagt, okay, unschuldig bis zum Beweis der im Beweis der Schuld, sondern schuldig bis zum Beweis der Unschuld. Und es ist dann halt manchmal sehr schwierig, rückwirkend zu sagen, wo kam die Verunreinigung her. Manche schaffen es, manche schaffen es nicht.
Die meisten schaffen es nicht.
Die meisten schaffen es nicht, genau. Ich bin dieser ganze, also ich habe jetzt noch vor dem Podcast eine Dreiviertelstunde gelesen, aber dieser Text ist, ich war gerade mal, also man kann ja dann immer an dem Scrollbalken sehen, wie weit man gekommen ist.
Ja.
Da war ich so bei den ersten 10% nach der Dreiviertelstunde.
Wirklich?
Ja, also der Einstieg ist so eine Kurzzusammenfassung, die kann man auch schnell runterlesen, wo am Ende eigentlich drinsteht, dass sozusagen die britische Anti-Doping-Agentur ihr gesagt hat sozusagen, es gibt eigentlich keine Schuld ihrerseits, aber im Endeffekt die WADA ja trotzdem diesen Ban ausspricht, weil sie halt ihre Unschuld sozusagen nicht beweisen kann. Ja. Aber es heißt dann irgendwie no fault or negligence, glaube ich, im Englischen. Aber nagelt mich da nicht fest. Auf jeden Fall muss ich mir das Ganze noch durchlesen, dann kann ich vielleicht auch mehr dazu sagen. Aber das wird mich, glaube ich, noch ein paar Stunden kosten, die ich ja dann nächste Woche habe, wenn ich nichts zu tun habe, nicht Radfahren gehen darf, nicht zur Arbeit gehe. dann kann ich Artikel lesen.
Also da muss ich wirklich sagen, das ist wirklich auch immer ein absoluter Albtraum gewesen, vor dem ich Angst hatte und wahrscheinlich du als in der aktiven Zeit auch. Und ich glaube, das ist ja wirklich dann auch was, wenn man dann die Karriere hinter sich hat, wo man auch wirklich sagt, glaube ich, okay, zum Glück ist mir sowas erspart geblieben. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es wirklich eine Verunreinigung war und du wirst positiv getestet und was das mit deinem Image und deinem Ruf auch macht. Und wir haben ja auch drüber geredet, wie schwer das ist, das nachzuweisen. So. Da wieder so ein Punkt, so ein absoluter Albtraum, wo du eigentlich keine Chance so richtig hast.
Und vor allem, weil, ich meine, Lizzie und ich kennen uns überhaupt nicht gut. Wir sind ein paar Rennen zusammengefahren, aber in der Zeit, in der wir zusammen im Team waren, hatte sie ja auch eine Herzmuskelentzündung beziehungsweise eine Entzündung vom Herzbeutel eigentlich. Und ich weiß aber noch aus dem ersten Trainingslager, dass sie immer, auch gerade den jungen Fahrerinnen, immer gesagt hat, so, ja, passt, Mädels, passt auf. Nicht irgendwelche Substanzen, die nicht getestet sind, also irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, irgendwelche Riegel, die ihr irgendwie in einem Supermarkt gekauft habt, sondern wirklich nur die Produkte, entweder die ihr vom Team bekommt oder Sachen, die getestet sind, wie Science in Sports oder SIS, wo man halt einfach weiß, okay, die sind batch-tested, da kann man sich eigentlich drauf verlassen, dass die sauber sind. Und da war sie immer sehr nachdrücklich und hat da echt die jungen Fahrerinnen auch immer drauf hingewiesen. Deshalb, ja, tut es mir leid, wenn es halt wirklich nur eine Verunreinigung war und ich trotzdem von meiner Erfahrung mit ihr und wie ich sie erlebt habe, weiß, dass sie da extrem drauf geachtet hat, da nichts falsch zu machen. Und mehr als das kann man halt nicht tun. Also,
Ansonsten lass uns doch mal, wenn wir schon beim Frauenradsport sind, da haben wir ja heute irgendwie wenig drüber geredet. Die Burgos-Rundfahrt war ja auch noch. Ist sonst irgendwie, du bist da die Expertin. Ist sonst noch was passiert?
Ja, es gab noch kleinere Eintagesrennen.
Aber irgendwie so größere News oder sowas?
Nee, ich glaube größere. Also, größere also hier News gab es keine. Kristen Faulkner.
Bei der Burgos waren viele Stürze, ne?
Ja,
Also zwei größere.
Also ich glaube halt irgendwie, so wie es halt im Radsport passiert, oder?
Und deswegen hatte ich jetzt gefragt, ich habe es gar nicht so mitbekommen. Ich hatte nur mitbekommen, dass wohl zwei Mal wohl im Finale größere Stürze waren. Aber magst du auch recht haben, wahrscheinlich einfach so, wie es im Radsport passiert. Ansonsten hat natürlich hier, helf mir mal mit dem Namen kurz, ich komme gerade nicht drauf, ich habe irgendwie gerade gewonnen, hier Holländerin.
Lorena Wiebes? Demi Vollering?
GC, Demi Vollering, genau. Die hat rasiert.
Kann man mal vergessen. Tadej Pogacar entfällt mir auch immer.
Ich kenne Demi ja, aber ich bin nicht auf den Namen gekommen. Ist ja gar nicht böse gemeint.
Nein, war nur Spaß.
Die hat ja auch einen Nike-Deal abgeschlossen. Also auch das ist ja richtig krasses, cooles Zeichen für den Frauenradsport. Erste Nike-Athlet bei den Frauen im Radsport oder aus dem Radsport.
Ja, ich meine, ich glaube, es gab früher schon Danny King, hat auch schon mit Nike zusammengearbeitet. Ja. Das war aber noch die Zeit, als Nike auch Radschuhe gemacht hat, beziehungsweise dann irgendwann nicht mehr, aber dann haben halt irgendwie Cavendish und Danny haben, glaube ich, so Custom-Schuhe bekommen. Aber ich glaube, das war auch so ein UK-Ding, habe ich das Gefühl gehabt, oder?
Das war aber auch, ehrlicherweise waren das ja auch DMT-Schuhe, wo einfach Nike drauf stand. Also Nike hat ja keine Radschuhe gemacht.
Ja, ich habe noch Nike-Schuhe gehabt. In der Zeit.
Ja, als früher, aber trotzdem haben die, das war halt vom Design ein bisschen anders. Von der Basis war es ein DMT-Schuh.
Ja, ich bin die 10 Jahre lang gefahren, deshalb hatte ich die noch relativ lang.
Und jetzt hast du ja eigentlich denselben Schuh, fährst ja wieder DMT.
Jetzt fahre ich wieder DMT, bin auch sehr glücklich damit.
DMT,
genau.
DMT, ich bin ein British Guy, meine englische Aussprache ist so gut, ich sage DMT.
Und was eigentlich ganz cool war, so ein bisschen eine runde Geschichte, Lotta Hentala hat eine Etappe gewonnen, und zwar die erste Etappe bei der Vuelta, die ist ja mittlerweile auch Mama geworden und war ja auch so ein bisschen on-off bei ihr. Also die hat ja relativ früh schon große Erfolge. Dann war alles so ein bisschen schwierig bei ihr. Also was heißt schwierig? Die hatte halt auch mentale Probleme beziehungsweise psychische Probleme. Und hat sich dann, glaube ich, noch so ein bisschen nochmal resettet, hat ein Baby bekommen und jetzt startet sie wieder richtig durch bei IF. Und ja, finde ich sehr schön zu sehen, sie jetzt wieder bei Sprints ganz vorne gewinnen zu sehen.
Sehe ich auch ganz genauso.
Dachte ich mir.
Ansonsten, dann war es heute mal eine kürzere Folge, Tanja. Wie sieht es bei dir aus? Du willst schlafen oder hast du noch ein paar Themen?
Nee, ich habe.
Seht's uns nach.
Ich habe eigentlich meine Themen abgehakt und ich meine, wir haben jetzt auch gleich eine Stunde voll, ne?
Und ich sag mal so, wer noch nicht genug hat, ich war in verschiedensten Podcasts zu Gast. Einmal bei AWFNR bei meinem Kumpel Paul Ripke in der aktuellen Folge. Dann bei dem Zweite Luft Podcast war ich zu Gast. Ich war beim Sportshow Podcast zu Gast. Der heißt Tourfunk. Und heute habe ich ein Tourmagazin, fürs Tourmagazin ein größeres Interview gemacht. Es wird nicht langweilig und ich habe noch eine richtig geile News. Ich habe heute Champions League Ticket klargemacht für Dortmund und Wembley.
Wahnsinn.
Geil, oder?
Ganz.
Frag mal Lenny, ob er auch eins hat. Ist ja auch Dortmund-Fan.
Ganz klasse, finde ich das. Ganz klasse.
Eigentlich, was hältst du von der Story? Ich fahre mit dem Rad Bikepacking-Trip nach London, Wembley, zum Champions-League-Finale.
Ich kann dir garantieren, dann wird dein Fahrrad wieder geklaut.
Das wäre schon eine gute Story.
Wäre schon eine gute Story, aber ich glaube, für dein Fahrrad wird es nicht so gut ausgehen. Ich kann dir aber auf jeden Fall sagen, ich habe gestern mit deiner Frau kommuniziert, weil ich die Story gesehen habe, wie du ihr Frühstück ans Bett bringst und sie Bridgerton guckt. Und ich war ganz überrascht, dass du anscheinend mit ihr Serien schaust, die Lennart mit mir nie schauen würde, weil er immer verachtet.
Ich schaue das nicht, das ist das Schlimmste der Welt.
Wenn ich irgendwas Kitschiges oder Romantisches schaue. Dann wurde mir aber bestätigt, dass du es natürlich nicht schauen würdest. Und dann ist mir aber heute Abend wieder aufgefallen, jetzt zum Beispiel beim Abendessen, habe ich so eine Serie angefangen über das beste Jahr von Manchester United. Und sowas gucke ich mir dann an oder akzeptiere ich dann kommentarlos, dass es läuft. Dann denke ich mir, warum kann ich denn nicht dann irgendeine romantische Serie angucken?
Wir hatten 1:1 dieselbe Situation vor 3 Tagen. Da liegt Leo im Bett. Das war der Release-Tag von der Serie von Bridgerton. Und ich liege halt neben Leo im Bett und sie macht Netflix an und macht Bridgerton an. Und dann gucke ich sie so an und sage so, ne, das kannst du vergessen, die Scheiße gucke ich nicht mit dir. So, das kannst du mal gucken, wenn du alleine bist. Und sie so, ja, okay. Und dann hat sie mir die Fernbedienung gegeben und dann war ich so, Sportstudio läuft ja gerade. Und dann haben wir so Sportstudio angemacht. Und die hat mich so angeguckt, völlig fassungslos und meinte so, willst du mich verarschen? Du kannst nicht Budget mit mir gucken, aber ich soll jetzt Sportstudio gucken. Und ich so, ja, Dortmund spielt jetzt gleich, weil ich wollte das Spiel, also die Zusammenfassung vom Spiel heute Abend. Letztes Spiel von Marco Reus. Und sie war so, ja, cool. Und dann hat sie mir am nächsten Morgen, hat sie so ein richtig geiles Video mit mir nur geschickt, wie Reus diesen Freistoß, der hat ja seinem Abschlussspiel jetzt einen Freistoß reingezirkelt und sie filmt so den Fernseher und zoomt dann so langsam links rüber zu mir, rat mir, wer schon geschlafen hat. So, ich habe reingepennt nach einer Minute. Sie war einfach so cool. Ich habe dann Fußball geguckt, weil du geschlafen hast und die Fernbedienung lag links neben dem Bett und sie lag halt rechts so, cool. Ach ja.
Aber schön.
Männer.
Schöne Geste von Marco Reus hat irgendwie allen Dortmund-Fans ein Bier ausgegeben? Habe ich das richtig mitbekommen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob allen Dortmund-Fans oder nur der Südkurve, aber ja, was heißt in Anführungsstrichen nur wären 25.000 Menschen.
Ja, also sie haben es halt irgendwie mal ausgerechnet, wenn jeder eins, dann wären es irgendwie so um die 120.000. Einerseits ja. Total nett, dass er es macht, andererseits auch total krank, dass man mit Fußball so viel Geld verdient, dass man sich sagt, ach nee, so an meinem letzten Spiel, da lade ich die Leute mal für 120.000 Euro ein. Gar kein Problem.
Das ist krass, ne?
Ja.
Ich lade mal bei Rund um Köln auch ein für 120 Euro.
Ja, jeder, was er kann, ne?
Jeder, was er kann. Obwohl, ich muss sagen, ich habe so eine richtige, ich war, glaube ich, Vorreiterposition. Guck mal, ich habe jetzt mein Karriereende angekündigt. Marco Reus dann bei Dortmund, also der wird ja weiterspielen. Man munkelt, oder ich hab überhaupt keine Ahnung, bevor ich irgendeinen Scheiß laber. Ich weiß es nicht, wo er hingeht, aber er wird ja noch weiterspielen. Hummels, mal schauen, ob Hummels weiterspielt, mein Lieblingsspieler. Ich bin ja absoluter Mats Hummels-Fan. Und heute Toni Kroos, Karriereende. Ja, also da habe ich würde sagen,
damit gehen dann
also wenn das kein Zufall ist, weiß ich auch nicht.
Damit gehen dann auch die letzten Spieler, die ich noch kannte, als ich mich noch für Fußball interessiert habe.
Ja, doch, dieses Jahr EM. Ich sag, dieses Jahr sind wir safe mit EM-Fieber.
Ich weiß es nicht. Also ich habe heute,
ich schon.
Heute hat unser chirurgischer Chefarzt hat gemeint, Oberarzt meinte noch, ah, die Frau Ehrhardt, wenn sie sich für Fußball interessieren würde, er würde sie hier überhaupt noch nur noch tanzend sich durch die Gegend bewegen, weil der VfB ja anscheinend so abliefert und ich so, gar keine Ahnung.
Wir sind Zweiter geworden in der Bundesliga. Ja. Egal, wir sind kein Fußball-Podcast.
Ist richtig, da wäre ich auch vollkommen unqualifiziert für, muss ich sagen.
Ich aber auch.
Obwohl ich mir unwillentlich unfassbar viel Fußball-Content anschaue. Das heißt, vielleicht bin ich doch total gut dafür, weil ich ja ständig Dokus anschaue über Manchester United, über Tottenham, über alles.
Wer ist deutscher Meister geworden dieses Jahr?
Bayer Leverkusen.
Ach, guck mal, so schlecht bist du gar nicht.
Ja. Schau an.
Wer spielt das DFB-Pokalfinale?
Kein Spiel verloren diese Saison.
Wer spielt das DFB-Pokalfinale?
Weiß ich nicht.
Leverkusen gegen Kaiserslautern.
Ja, klar.
Wer spielt im Champions League-Finale?
Dortmund gegen, weiß ich nicht.
Real Madrid. Also, damit bist du nicht qualifiziert für einen Fußball-Podcast. Ich aber auch nicht. Dementsprechend.
Sagt der Mann, der gerade den Namen geklärt von Demi Vollering nicht wusste. Aber ja,
das stimmt allerdings. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ich bin nicht drauf gekommen. Es tut mir leid. Guck mal, jetzt haben wir doch schon wieder eine Stunde voll. Tanja, du musst ins Bett und ich muss noch ein bisschen arbeiten.
Ach, erzähl doch keinen Schmuh, du legst jetzt ins Bett, machst Fußball an und schläfst nach einer Minute ein. Genauso wird's laufen.
Ich bin im Arbeitsmodus, es ist gerade viel los.
Digga, du hast nicht meine Hose an.
Ich muss jetzt gleich meine Kamera festregen und dann geht's richtig ab.
Guck. Okay, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu albern, aber das ist die abendliche Stimmung, wenn Rick mal die Hose auszieht. Gehabt euch wohl.
Dann wird's albern.
Dann wird's richtig lächerlich.
Ciao.
Ciao.